ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Die militärische Lage im Ukraine-Krieg ist der Hauptinhalt dieses Podcasts. Wir nehmen aber auch andere Themen auf, wie beispielsweise den Iran-Krieg. Und wir besprechen das alles wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Was machen wir heute? Wir haben zunächst einen Gast bei uns. Ich habe jetzt sogar hier im Studio, sitzt mir gegenüber, mein Kollege Nils Bühler. Er war wieder ein paar Wochen als Korrespondent in der Ukraine, meist in Kiew, aber er ist vor kurzem auch ein ganzes Stück rausgefahren, und zwar in Richtung Kramatorsk. Die Stadt keine 20 Kilometer von der Front entfernt und gehört zum sogenannten Festungsgürtel der Ukraine. Tag, Nils.
Ja, hallo Tim und schönen guten Tag, Herr Bühler. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf.
Tag, Herr Bühler. Freut mich, dass Sie dabei sind.
Und im zweiten Teil, wenn wir mit Nils sozusagen durch sind, noch ein paar militärische Fragen rund um den Iran-Krieg, insbesondere um den möglichen Einsatz von Bodentruppen, den die USA ja möglicherweise derzeit vorbereiten. Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, 1. April 2026. Wir haben es jetzt kurz nach 13 Uhr. Zu hören das Ganze auf jeden Fall in der ARD Sounds App. In der Folge gestern haben wir uns ja ausführlich mit der aktuellen militärischen Lage in der Ukraine beschäftigt. Heute wollen wir mal etwas genauer ins Land zu den Menschen schauen. Nils Bühler ist immer wieder als Korrespondent in der Ukraine, ist Ende März von seinem letzten Einsatz dort zurückgekommen, hat demzufolge noch recht frische Eindrücke vom Land. Er war auch unterwegs, also nicht nur in der Hauptstadt. Die letzte Reise ging, wenn ich es recht weiß, in die Region Kharkiv und nach Kramatorsk. Kramatorsk nicht allzu weit, das sagte ich schon, von der Front entfernt. Nils, wie unterscheidet sich denn das Leben dort, also von dem in der übrigen Ukraine? Also sagen wir mal im Vergleich jetzt zu Kiew, das Leben kennst du dort ja.
Ja, das Leben ist schon deutlich anderes als beispielsweise jetzt in der ukrainischen Hauptstadt, denn Kramatorsk liegt ungefähr 20 Kilometer von der Front entfernt. Das ist nicht sehr weit weg. Man sieht dort deutlich mehr Zerstörung als beispielsweise in Kiew. In vielen Häusern zum Beispiel fehlen die Fenster und wurden dort durch Holzspanplatten ersetzt, damit sie stabiler gegen Druckwellen nach Explosionen sind. Und wir haben, als wir da waren, an dem Tag kaum Zivilisten auf der Straße gesehen. Das kann vielleicht auch ein bisschen an dem Wetter so zu Frühlingsbeginn gelegen haben, als es noch ein bisschen kühler war. Aber uns ist auch aufgefallen, dass sehr viel Militär dort unterwegs war, beispielsweise in den Vororten, wo man so kleine Hüttensiedlungen hat. Da hat man eben gesehen, dass Kramatorsk inzwischen wirklich so eine Festungsstadt ist, weil in diesen kleinen Wohnhäusern fast ausschließlich Soldaten wohnen. So kam uns das vor, weil man wirklich fast vor jeder Einfahrt da ein Militärfahrzeug gesehen hat. Und dort, wo in der Innenstadt zum Beispiel mal Geschäfte waren, Kosmetikstudios oder ähnliches, da haben die Einheiten jetzt zum Teil versteckt Büros eingerichtet, wo wir auch ein Interview in so einem Büro führen konnten. Und gleichzeitig sieht man trotzdem aber auch noch ziviles Leben in der Stadt. Wir waren dann Mittagessen in einem Café und da war wirklich Hochbetrieb. Da waren alle Tische voll besetzt, auch mit vielen normalen Menschen, mit Zivilisten. Und das war dann fast wieder so eine Situation, da konnte ich meine Schutzweste irgendwie kurz ablegen und habe mal wieder vergessen, wo ich eigentlich gerade bin. Und das hätte im Prinzip überall sein können. Das hätte auch genauso in Leipzig sein können.
Ja. Und ihr wart nur in Kramatorsk oder wart ihr auch ein bisschen näher an der Front? Und man fragt sich auch, wie nah will man eigentlich auch als Korrespondent der Front kommen?
Kramatorsk war schon das Nächste. Viel näher durften wir laut unseren Sicherheitsleuten auch nicht kommen. Wir machen da ja vorher immer so eine Einschätzung, mit eine Risikoeinschätzung. Da stellen wir denen unsere Pläne vor. Die sagen uns, halten sie das für machbar oder zu gefährlich? Kann man das irgendwie noch riskieren? Und wir haben dann auch diese Sicherheitsberater während der ganzen Reise mit dabei. Und die haben uns eben schon gesagt, dass Kramatorsk aus ihrer Sicht noch einigermaßen okay ist und das, was man noch einigermaßen verkraften kann, weil dort ist es auch schon wirklich sehr gefährlich. Und das hängt damit zusammen, dass dort auch diese kleinen FPV-Drohnen, also das sind im Prinzip handelsübliche Drohnen mit Sprengsitzen, dass die bis dorthin auch schon fliegen können. Und da die ja alle eine Kamera haben, können sie natürlich genau beobachten, was so in der Stadt passiert. Und so haben uns das unsere Sicherheitsberater gesagt, dass mittlerweile so viele Drohnen auch dort schon sind, dass man sich eigentlich kaum unbeobachtet noch bewegen kann. Und dann diese Frage zur Nähe der Front. Man muss sich das sowieso so vorstellen, das ist keine, wie vielleicht noch vor 2 Jahren, so eine Frontlinie, so eine deutliche mehr, sondern das ist eigentlich ein viel größeres Territorium, größerer Bereich. Und das liegt eben auch an den Drohnen, die so weit fliegen können, sodass man gar nicht mehr von so einer klaren Frontlinie überhaupt sprechen kann. Mhm.
Das heißt aber, man ist auf jeden Fall in Kramatorsk auch nicht sicher davor, dass russische Drohnen möglicherweise einen da verfolgen und einem was antun.
Sicher ist man davon nicht. Es ist nach wie vor sehr gefährlich. Das mussten wir selbst auch erfahren. Also wir waren bei einer Übung mit Soldaten dabei in den Vororten von Kramatorsk und mussten dann unseren Dreh, unsere Interviews abbrechen, weil wir schon die Drohne in der Luft hören konnten. Die war schon über uns und da mussten wir uns sehr schnell in Sicherheit bringen. Und davon sind im Prinzip alle gleichermaßen bedroht. Militär, Zivilisten, aber auch Journalisten.
Konnte man denn auf den Weg nach Kramatorsk bzw. in der Umgebung sehen, wie sich die Ukrainer vorbereiten auf den Zeitpunkt, dass die Russen vielleicht noch ein bisschen näher kommen, also beispielsweise Stellungen ausheben oder Schützengräben bauen oder was auch immer?
Wir haben wirklich sehr viele neue Verteidigungsstellungen gesehen, die da ausgebaut wurden. Also das muss man sich vorstellen, so dass da links und rechts an der Straße sehr viele Gräben waren, sehr viele Bagger, die neue Gräben ausgehoben haben. Dann lag da Stacheldraht, wurde in diese Gräben reingelegt und da wurden diese Stellungen vorbereitet. Und was auffällig war, dass es auch schon sehr weit vor Kramatorsk noch war und sehr weit vor der Front. Also so auf der Höhe Pawlochrad haben wir das auch schon gesehen. Ich selbst bin als zu wenig Militärexperte, um einschätzen zu können, was das bedeutet, ob das möglicherweise schon ein schlechtes Zeichen ist, dass man sich da ja auf größeres Vorrücken noch einrichtet. Aber vielleicht können Sie das ja, Herr Bühler, einschätzen, was das zu bedeuten hat.
Ja, das sind sogenannte Auffangstellungen, nennen wir das. Wenn also die erste Linie durchbrochen wird, dass es noch eine zweite Chance gibt, möglicherweise auch eine dritte, wenn noch eine dritte Auffangstellung da ist, dass man also noch reagieren kann auf einen solchen Durchbruch und ihn möglichst bereinigen kann, bevor er operativen Maßstab gewinnt und praktisch in die Tiefe des eigenen Bereiches vorgestoßen werden kann.
Welche Probleme, Nils, hast du denn festgestellt? Und also wie sieht die medizinische Versorgung aus, die Versorgung mit Lebensmitteln oder auch die Versorgung der Truppen an der Front mit Nachschub? Das kann ja auch Munition sein, denn Nachschub ist ja für die Ukraine auch immer ein großes Problem.
Wir haben die Soldaten vor allem auf den militärischen Nachschub angesprochen und da haben sie uns gesagt, oder da hat mir ein stellvertretender Kommandeur gesagt, dass nach wie vor Luftverteidigung das sei, was am dringendsten gebraucht wird, dass es da ein großes Versorgungsproblem gibt. Und wenn man sich die Versorgung generell so ein bisschen unabhängig von der Frage anschaut, was gebraucht wird konkret, da muss man schon sehen, dass es überhaupt schwierig geworden ist, wie bringt man die Güter dorthin, wo sie benötigt werden. Wir waren auf einer Route unterwegs im Donbass, einer der wenigen Nachschubrouten, die noch bestehen, denn viele andere Straßen, die gehen entweder ja schon zu nah oder mitten durch die Front durch oder über russisch besetztes Gebiet, sodass die Ukraine die dort nicht mehr nutzen kann. Und wir sind da auf einer Landstraße gefahren. Das war früher eigentlich mal so eine bedeutungslose kleine Landstraße. Mittlerweile ist es der wichtigste Versorgungsweg. Da fährt wirklich alles lang. Also neben normalen zivilen Fahrzeugen, Militärtransporte, Panzer haben wir auch gesehen. Es gibt, diese Straße ist in einem unmöglichen, schlechten Zustand. Sehr viele Schlaglöcher. Immer wieder auch trotzdem gefährlich und bedroht natürlich durch Drohnenangriffe. Das ist das eine, diese Nachschubstraße, wo man dann beispielsweise nach Kramatorsk erstmal Güter bringt, die dann weiter transportiert werden. Und dann der weitere Transport von dort aus zu den Stellungen, das ist auch nochmal eine andere Frage. Dadurch, dass so viele Drohnen in der Luft sind, wird es immer schwieriger für Fahrer, da ungefährdet was zu den Stellungen zu bringen. Und deswegen bekommen Bodendrohnen immer eine größere Bedeutung. Also das sind im Prinzip kleine, unbemannte Fahrzeuge, die wirklich mit allem Möglichen, mit Waffen, mit Verpflegung, mit Munition beladen werden und dann von einem Drohnenpiloten zu diesen Stellungen transportiert werden. Und umgedreht, wenn sie zurückfahren, nehmen sie auch beispielsweise Verwundete mit oder auch Tote. Da sehen wir, dass es wirklich mittlerweile ein Krieg der Drohnen geworden ist, auch am Boden, wo die Drohnen eben für den Transport, für den Nachschub eine ganz zentrale Bedeutung haben.
Aber auch Drohnen funktionieren ja oft nicht ohne Personal und es kann ja auch eine Armee nicht nur aus Drohnenpiloten bestehen. Rekrutierung für das Militär ist auch immer wieder ein großes Thema. Vor allem könnte ich mir vorstellen, zumindest in so einer frontnahen Stadt wie Kramatorsk, du hast ja sicher mit einigen Menschen sprechen können. Wie stehen die denn zu diesem Thema dort?
Ja, Personal ist nach wie vor ein sehr großes Problem für das ukrainische Militär, denn jetzt ist es eben nicht mehr so, dass wir wie noch zu Beginn des Krieges, zu Beginn der russischen Großinvasion 2022 Menschen sehen, die sich freiwillig melden, sondern jetzt werden immer mehr Menschen eingezogen, mobilisiert, die aus dem zivilen Leben kommen. Und auf diese Mobilisierung reagieren die Menschen aber auch ganz unterschiedlich. Also manche Männer verstecken sich und tauchen ab, weil sie eben nicht kämpfen wollen. Andere sagen, sie wollen zwar jetzt nicht unbedingt kämpfen, aber wenn sie dann gefragt werden, dann wären sie auch bereit, das zu tun. Also der Umgang ist sehr unterschiedlich damit. Und gleichzeitig zu dieser Entwicklung, zu diesem Rekrutierungsproblem, sehen wir ein Problem, dass die ukrainische Armee auch wachsende Fälle von Deserteuren zu verzeichnen hat. Also Männer, die schon mobilisiert wurden und sich dann unerlaubt von ihrer Einheit entfernen. Mit so einem Deserteur konnten wir vorher, bevor wir in den Donbass gefahren sind, in Kiew sprechen. Und er hat sich entschieden zu gehen, weil seine Kommandeure, so hat er uns das zumindest erzählt, ihn und andere in regelrechte Himmelfahrtskommandos geschickt hätten. Also in von vornherein aussichtslose Missionen, wo ein großer Teil der Einheit dann auch gefallen wäre oder verwundet wurde. So hat er uns das zumindest erzählt. Wir konnten jetzt nicht alle Details von ihm nachprüfen, aber es gibt auch Schilderungen und andere Berichte, die ähnlich klingen. Also seine Geschichte ist kein Einzelfall. Mhm.
Herr Bühler, mal kurz zwischengefragt. Dissertation, wenn jemand Deserteur ist, ist das doch ein anderer Fall, als wenn sich jemand unerlaubt von der Truppe entfernt. Also Nils hat jetzt unerlaubtes Entfernen von der Truppe gesagt. Das klingt für mich so ein bisschen danach, als ob man damit versucht, pragmatisch umzugehen in der ukrainischen Armee. Aber einen Unterschied zwischen beiden Dingen, den gibt es doch eigentlich, oder?
Ja, das gibt's. Das eine ist die Fahnenflucht. Das wird strafrechtlich verfolgt bei uns, genauso wie in der Ukraine und auch in anderen Staaten. Und das unerlaubte Entfernen, ja, das ist ein Dienstvergehen natürlich auch, aber eben keine Straftat. Es passiert häufig auch, so wie es Herr Bula geschildert hat, wenn das Klima in der Einheit nicht funktioniert, wenn die Kommandeure nicht das machen, was sie eigentlich machen sollten, nämlich mit Vorbild führen und die Leute nicht in eine Situation bringen, in der sie überhaupt keine Chance haben, wenn sie nicht richtig ausgebildet werden. Und da gibt es schon einige Berichte, die einen nachdenklich machen, wobei ich über die Zeit, denke ich, schon eine Verbesserung sehe im Ausbildungssystem und auch im Mobilisierungssystem.
Und täuscht mein Eindruck, Nils, also dass man da pragmatisch mit diesem Thema umgeht, oder ist da trotzdem ein Deserteur, ein Straftäter, ein Fahnenflüchtiger und man verfolgt den strafrechtlich? Wie ist das?
Naja, die Ukraine ist da, glaube ich, so ein bisschen gerade dabei, den richtigen Umgang zu finden. Es gab ja jetzt auch einen Wechsel am Anfang des Jahres im Verteidigungsministerium. Da gibt es jetzt einen neuen Verteidigungsminister, Fedorov, und er hat uns gesagt, ohne jetzt sehr konkret zu werden, dass man derzeit an einem Plan arbeitet, wie man damit umgehen will. Er hat auch eine sehr hohe Zahl genannt, 200.000 Fälle. Er hat jetzt keinen Zeitraum genannt, von wann bis wann, aber ich vermute, dass er damit seit 22 bis jetzt meint, dass es da 200.000 Fälle gab. Wichtig ist auch nochmal, das hast du ja schon so ein bisschen angerissen, auch bei deiner vergangenen Frage, dass es sich um Fälle von unerlaubten Entfernens von der Truppe handelt. Also man muss die Zahlen ein bisschen vorsichtig interpretieren. Das sind jetzt nicht alle Soldaten, die gar nicht mehr zurückkehren zur Armee. Es gibt auch einige Fälle, so einen Kommandeur haben wir beispielsweise auch getroffen, der ist wiedergekommen und der hat sich eigenmächtig Urlaub genommen, weil er gesagt hat, er hat die Jahre davor einfach ohne Pause, ohne großen Urlaub durchgekämpft und brauchte einfach mal Urlaub und hat sich den dann genommen. Und das ist auch was wir hören, dass die Rotation in der ukrainischen Armee eben nicht so gut funktioniert. Und das führt dazu, dass viele Soldaten sehr lange ohne Pause im Einsatz sind. Und auch deswegen gibt es diese Fälle von unerlaubten Entfernen. Und dann, das gibt es tatsächlich auch, dass einige Fälle offenbar auch so ein bisschen versehentlich in die Statistik geraten sind. Wir haben mit einem Fahrer, der Material zu den Soldaten in die Stellung bringt, gesprochen. Und er hat gesagt, er wurde bei einem Einsatz verwundet. Und während er dann behandelt wurde, wurde er im Prinzip als fehlend eingetragen, also was ja dann ein Fehler ist. Also sowas gibt es auch, deswegen muss man diese Zahl von 200.000 ein bisschen vorsichtig genießen, aber es scheint ja doch ein sehr großes Problem zu sein bei so einer großen Zahl, vor allem wenn der Verteidigungsminister das auch schon offen anspricht.
Soldaten brauchen natürlich Unterstützung auch in der Gesamtbevölkerung, also auch zur moralischen Unterstützung. Wie sieht das aus mit den Zivilisten im Lande? Also wie ist die Zivilbevölkerung drauf? Wir hören ja hier immer wieder, dass manche da kämpfen wollen bis zum Sieg. Hast du einen ähnlichen Eindruck oder hast du Veränderungen der Stimmung wahrgenommen? Du bist ja auch nicht das erste Mal jetzt gewesen in der Ukraine.
Also kämpfen bis zum Sieg habe ich ehrlich gesagt jetzt sehr lange schon nicht mehr gehört oder sehr wenig nur noch gehört. Das war vor allem am Anfang 2022, als die Ukraine auch große Erfolge hatte gegen Russland, dass man geglaubt hat, man könne die besetzten Gebiete militärisch wieder befreien. Ich glaube, das sehen immer weniger Menschen, dass das zumindest militärisch zu lösen ist, dass man diese besetzten Gebiete über kurze Zeit wieder kontrollieren kann. Viele wünschen sich nichts sehnlicher als Frieden, dass dieser Krieg endet. Es hat sich auch niemand in der Ukraine diesen Krieg gewünscht. Auf der anderen Seite sehen die meisten aber auch gar keine Alternative, als weiterhin sich zu verteidigen und zu kämpfen. Denn nicht zu kämpfen, das würde für die meisten Menschen bedeuten, dass man kapituliert und unter russischer Besatzung auch bereit wäre zu leben. Und das ist eben keine Alternative für die Ukrainer. Denn gerade auch wegen der Nachrichten, die aus diesen besetzten Gebieten immer wieder kommen, also dass die Menschen dort kein Leben mehr in Freiheit haben, dass alles russifiziert wird, dass sie ihre Identität als Ukrainer ablegen müssen. Und wer sich dagegen wehrt, der muss damit Folter und Tod rechnen. Und deswegen sehen die Ukrainerinnen und Ukrainer, auch wenn sie sich nichts sehnlicher als ein Ende des Krieges wünschen, die meisten Menschen eben keine Alternative, als sich zu verteidigen.
Du warst ja nun dort, nachdem der Iran-Krieg begonnen hat. Hierzulande stellen wir ja schon deutlich fest, dass die Aufmerksamkeit einen deutlichen Schwenk gemacht hat, also vom Ukraine-Krieg hin zum Iran. Das nehmen die Leute, nehme ich an, in der Ukraine auch wahr. Haben die da am Ende gar Angst, dass sie vergessen werden?
Die Sorge gibt es auf jeden Fall. Vor allem hören wir das aber so auf der Ebene Politiker und Politikbeobachter, die das sehr oft gesagt haben. Wenn man jetzt die sogenannten normalen Menschen, Zivilisten fragt, da ist die Reaktion unterschiedlicher oder auch bei den Soldaten. Ich habe mit einem Soldaten drüber gesprochen und der hat mir daraufhin gesagt, dass ihm schon solche Gedanken ab und zu durch den Kopf gehen, diese Sorge vergessen zu werden. Gleichzeitig hat man dann aber auch gemerkt im tieferen Gespräch, dass solche Probleme wie Weltpolitik und die Auswirkungen auf die Ukraine, das ist einfach sehr weit weg für viele Menschen da, weil die anderen unmittelbaren Probleme einfach so existenziell und so groß sind, die eigentlich vor ihnen liegen. Also das sind dann Fragen für Soldaten beispielsweise, wie überlebe ich eigentlich den nächsten Tag? Wird es mehr Waffen geben für meine Einheit? Wann kann ich meine Angehörigen und Menschen, die mir zu Hause wichtig sind, wiedersehen? Also das sind die Probleme, die für die Menschen wirklich unmittelbar sind. Und alles andere, auch wenn es natürlich Auswirkungen hat und das auch einige sehen, das ist für viele Menschen im Alltag erstmal weit weg.
Wenn da so ein großes Gebiet kontrolliert wird, mehr oder weniger von Drohnen, wie du vorhin erzählt hast, wie kann man sich da als Korrespondent eigentlich tatsächlich überhaupt bewegen? Ich frage deswegen Bastian Feigl, der Arzt, der bis vorige Woche auch in der Ukraine war, den wir hier ab und zu im Podcast haben, der dort geholfen hat, der hat mir während dieser Zeit mal ein Bild geschickt, auf dem sieht man, wie die Straßen alle von Netzen überspannt sind, halt um es den russischen Drohnen so schwer wie möglich zu machen, Ziele zu finden. Hast du sowas auch gesehen?
Sowas haben wir auch gesehen. Es gibt da wirklich ganze Straßenabschnitte, die über Kilometer weit damit überspannt werden. Und die Regierung will das auch noch weiter ausbauen. Da hatte das Verteidigungsministerium jetzt für März ausgegeben, dass sie pro Tag 20 Kilometer neues Netz da spannen wollen über die Straßen, weil die eben auch angegriffen werden. Ich hatte ja vorhin erklärt, wie wichtig bestimmte Routen sind für Nachschub. Das ist natürlich dann auch Ziel fürs russische Militär. Und natürlich ist es für uns auch sehr gefährlich. Drohnen greifen wirklich alles an, Militär, Zivilisten, auch Journalisten. Man kann davon ausgehen, dass Russland Journalisten auch gezielt angreift und schon angegriffen hat. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass wir mit Sicherheitsberatern unterwegs sind und die haben uns dann auch in der Lage empfohlen, alles, was auf Presse hindeutet, wegzulassen. Also wir haben unsere Schutzwesten, haben wir unter der Jacke getragen. Wir hatten auf unserem Auto, mit dem wir unterwegs waren, was übrigens auch ein gepanzertes Fahrzeug war, also auch zusätzliche Sicherheit, da hatten wir auch nirgendwo draufstehen, dass wir Medienvertreter sind. Und dieses gepanzerte Fahrzeug bietet eben auch so ein bisschen Schutz gegen Drohnen, allerdings auch nur gegen kleinere Sprengsätze. Es gibt da auch viele Videos im Netz, wie ja, solche gepanzerten Fahrzeuge gezielt angegriffen werden und zerstört werden mit Drohnen. Das ist deswegen keine Lebensversicherung und es bleibt nach wie vor ein sehr gefährliches Kriegsgebiet.
Ich habe auch ein Foto im Kopf, auf dem du zu sehen warst, wenn ich mich recht entsinne, auch mit, also mit Stahlhelm, Schutzweste, alles sicher wichtige Vorkehrungen. Frage, wenn man sowas anlegen muss als Korrespondent, der eigentlich mit Militär an sich gar nichts zu tun hat, können wir vorstellen, dass da innerlich auch die Angst dann deutlich größer wird in so einem Moment? Oder wie geht es einem da innerlich?
Ja, also wir hatten ja selbst einen Moment, wo wir gemerkt haben, wie gefährlich das wirklich ist. Ich hatte ja erzählt, dass über uns auch eine Drohne gekreist ist und wir uns in Sicherheit bringen mussten. Ich konnte die Drohne schon hören, habe sie aber nicht sehen können und das ist schon wirklich kein schönes Gefühl, ein sehr unheimliches Gefühl zu wissen, dass möglicherweise über einem da eine sehr große Bedrohung ist. Man kann nicht genau verorten, wo die eigentlich ist in dem Moment, wo die Gefahr herkommt. Man weiß auch nicht, ob der Pilot am anderen Ende einen schon auf dem Schirm hat, ob man jetzt ein Ziel ist oder ob er sich für irgendwas anderes interessiert. Auf der anderen Seite ist es eben auch total wichtig, dass Journalisten weiterhin von dort berichten und wir uns ein eigenes Bild machen können, was dort eigentlich passiert, weil der Donbass nun mal einer der wichtigsten Schauplätze wahrscheinlich ist in diesem Krieg, wo die härtesten Kämpfe stattfinden, wo Russland ja offen sagt, dass sie den Donbass besetzen wollen. Und deswegen muss man das irgendwie auch abbilden, solange es noch irgendwie auf die andere Art oder Weise möglich ist.
Ich weiß, dass die ukrainische Armee teilweise auch Scanner benutzt, auch in Fahrzeugen, wenn sie unterwegs sind, die die Signale der russischen Drohnen sozusagen abfangen. Und da kann man auf dem Bildschirm im Auto genau sehen, was der russische Pilot sieht und kann möglicherweise im Vorfeld schon erkennen oder weit vorher irgendwie, ob man möglicherweise selbst das Ziel dieser einen Drohne ist. Hattet ihr sowas auch?
Sowas hatten wir auch. Das hat trotzdem so ein bisschen seine Tücken und Haken. Also unser Sicherheitsberater hat uns das so erklärt, dass da eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz von den Drohnen, dass man den damit erfassen kann, weil mittlerweile auch immer mehr Drohnen mit Kabel, mit Glasfaserkabel fliegen und die sondern dann eben nicht solche Signale ab, dass man sie damit entdecken und erfassen kann. Wir hatten aber so einen Detektor auch im Auto und das hat uns ja auch nochmal geholfen in der Situation, weil unser Fahrer hatte den bei sich im Auto und hat dann durchgegeben an unseren Sicherheitsberater, der mit uns da gerade bei dieser Übung unterwegs war mit den Soldaten, dass da eine Drohne ist. Er konnte auch schon ein Bild auf dem Bildschirm, so wie du es beschrieben hast, sehen. Das war allerdings so ein bisschen pixelig, dass man nicht genau erkennen konnte, ob der uns schon möglicherweise gesehen hat. Aber das hat uns natürlich in der Situation auch nochmal geholfen, dass wir wussten, okay, jetzt ist wirklich ernst und wir müssen uns in Sicherheit bringen.
Gibt es denn so ein Erlebnis, das du möglicherweise hattest, das für dich besonders eindrucksvoll war, was so wirklich so ganz tief im Inneren hängen geblieben ist?
Ja, eindrücklich genug war natürlich schon die Begegnung mit der Drohne auf jeden Fall, aber auch viele Begegnungen mit den Zivilisten an dieser Nachschubstraße, wo wir unterwegs waren. Ich hatte mich da mit einem Reifenmonteur unterhalten, der gerade sehr viel zu tun hat, weil viele Militärfahrzeuge bei ihm halten. Und als ich ihn gefragt habe, was er machen will, falls die Front jetzt noch näher rückt, hat er gesagt, dass er dann gehen würde und keine Zukunft mehr sieht. Und auf der anderen Seite ist natürlich deutlich geworden, wie schmerzhaft das für ihn ist, aus seinem eigenen Heimatort wegzuziehen. Und da hat er gesagt, dass man ja sein ganzes Leben hier hatte, die ganze Zeit gearbeitet hat. Und auf einmal, von einem Moment auf den anderen, hat man überhaupt gar nichts mehr. Und er war so ungefähr Mitte 50 und hat gesagt, er ist jetzt auch keine 25 mehr, um völlig neu anfangen zu können, so einfach. Und das war eine Äußerung, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, weil sie eben nochmal zeigt, worum es geht. Dass es nicht nur um irgendwelche Gebiete geht, sondern dass es in erster Linie um Menschen geht, die da leben. Und ja, das hat mich zum Nachdenken gebracht, auf jeden Fall.
Trotz dieser Eindrücke habe ich den Eindruck, dass du jetzt nicht unbedingt für dein weiteres Leben Kriegsreporter sein möchtest. Geht es denn noch mal irgendwann in die Ukraine oder?
Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau. Also auf jeden Fall nicht vor diesem Sommer, aber es hängt ja mal so ein bisschen ab von den Urlaubsplänen, auch von den Korrespondenten, die dort fest sind in dem Studio in Kiew. Die vertrete ich ja dann dort, wenn die gerade Urlaub machen. Und die kenne ich mittlerweile noch nicht und dann erst kann ich das mit meinen eigenen Plänen abstimmen und davon hängt es ab.
Nils Buhla, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Wieder einmal alles Gute für dich. Vor allem dann, falls es doch nochmal sein sollte mit der Ukraine, dann auch für diese nächste Reise.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Herr Buhla, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich muss sagen, ich bewundere Ihre Arbeit, die Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und wir hier in Deutschland, wir sind ja darauf angewiesen, dass wir solche Bilder bekommen oder auch Hörberichte bekommen, Podcasts anhören können von Ihnen. Das gibt uns eine andere Perspektive und die will ich nicht missen. Also ich bin sehr darauf angewiesen, dass ich auch die Bilder und die Töne von Ihnen bekomme. Deshalb ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Okay. Herr Buhla, wir wollen uns noch mal kurz zu einem aktuellen Aspekt des Iran-Kriegs unterhalten, jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts. Die USA, die ziehen ja immer mehr Soldaten in der Region zusammen. Kann man davon ausgehen, dass es demnächst tatsächlich einen Bodeneinsatz geben wird?
Ja, das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass dies alles nur eine Drohkulisse ist und ich erwarte, dass man diesmal die Risiken besser abwägt, als es ganz offensichtlich vor dem 28. Februar passiert ist.
Es macht aber insgesamt nicht den Eindruck, was da jetzt so passiert, als hätten die USA das von vornherein geplant. Das habe ich Sie auch recht verstanden,
macht so, ne? Ja, also das macht nicht den Eindruck. Es kann sein, dass man eine Option dort kurz angesprochen hat, nämlich die Option der Bodentruppen, dass man das aber gleich wieder verworfen hat. Es kann auch sein, dass es im Auftrag explizit ausgeschlossen worden ist, dass man die Auflage also bekommen hat, nur mit Luftstreitkräften und Seestreitkräften zu planen. Das wissen wir alles nicht, das werden wir alles später irgendwann mal erfahren.
Ist es denn verantwortlich in Ihren Augen, also einen solchen Einsatz nicht am Anfang gleich mitzudenken, also mit Bodentruppen? Also dann wäre man vielleicht zu dem Schluss gekommen, das Ganze dann überhaupt sein zu lassen.
Ja, aber es ist so, wie ich es gerade gesagt habe, denke ich. Aber ich weiß nun, dass das noch gar nicht lange her, dass man auf die Idee gekommen ist, jetzt den Ansatz von Bodentruppen zu prüfen. Das ist gerade mal 3 Wochen her, das ist also schon während der Krieg schon lief, hat man nachträglich das nochmal beauftragt und es sind viele Generale zusammengezogen worden, ihre Planungsoffiziere zusammengezogen worden und dann hat man Optionen ausgearbeitet, von denen wir jetzt nicht wissen, welche Option gezogen wird, aber es war offensichtlich nicht so, dass solche Bodentruppen in den endgültigen Plan zu Anfang des Krieges eingeflossen waren.
Ja, manche wird sicher auch sagen, naja, man hätte es ohnehin sein lassen sollen, weil der Angriff völkerrechtswidrig war. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Ich hatte damals festgestellt, dass wir hier in der Redaktion den Eindruck haben, dass die meisten Völkerrechtler ziemlich klar sagen, dass dieser Krieg völkerrechtswidrig sei. Ihre Position, Herr Buhla, hatten Sie auch erläutert, ist ein bisschen differenzierter. Und da wir ja ein möglichst umfassendes Bild vermitteln wollen, auch fair gegenüber Ihnen sein möchten, müssen wir natürlich auch darauf eingehen, dass es eben auch Völkerrechtler gibt, die meinen, also nö, der Krieg ist überhaupt nicht völkerrechtswidrig. Mögen Sie dazu noch was sagen?
Naja, schon, weil es eben jetzt einen neuen Aspekt gibt, auf den uns ein langhöriger Hörer unseres Podcasts aufmerksam gemacht hat. Der Völkerrechtsprofessor Wolf Heinzschel von Heineck verwies auf eine Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien schon aus dem Jahr 1999. Da wurde das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien, die es damals noch gab, und der Armee der Republik Serbien, das ist also eine Miliz, in Bosnien-Herzegowina bewertet und festgestellt, Zitat, wenn ein fremder Staat über solche nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen eine sogenannte Gesamtkontrolle, Overall Control im Englisch, ausübt, dann wird deren Verhalten dem kontrollierenden Staat zugerechnet. Dann ist der bewaffnete Konflikt ein internationaler bewaffneter Konflikt zwischen dem betroffenen Staat einerseits und dem kontrollierenden Staat andererseits, also zwischen Israel und Iran. Das bedeutet, wenn man also die Hamas vielleicht weniger, aber die Hisbollah auf jeden Fall und die Houthi auch auf jeden Fall zu solchen bewaffneten Gruppen zählt, bei denen der Staat Iran die Gesamtkontrolle ausgeführt hat, was der Sachverhalt ist, den ich kenne, dann stellt sich diese Frage nicht von der völkerrechtlichen Seite, dann war man bereits seit Jahren und Jahrzehnten im Krieg. Aber gut, das ist nur eine völkerrechtliche Seite, wir wollen jetzt die Diskussion nicht nochmal führen, aber Sie sehen schon daran, es gibt auch Völkerrechtler, die erstmal versuchen, den Sachverhalt darzustellen, bevor sie dann eine Wertung übergeben. Die Bewertungen, die meist Stunden nach einem Vorfall schon kommen, das ist völkerrechtswidrig. Da bin ich immer misstrauisch. Man muss immer erstmal abwarten, was ist denn eigentlich passiert und vor allen Dingen, was ist auch die Position der Regierung? Die liegt ja bis heute nicht vor, aus Amerika jedenfalls nicht eindeutig. Das hat aber jetzt die völkerrechtliche Seite nichts mit dem anderen Punkt zu tun, dass dieser Krieg dennoch nicht durchdacht ist und wesentliche Risiken, die jetzt eingetreten sind, dass die offenbar vom Tisch gewischt worden sind von mutmaßlich politischer Seite in Amerika. Da gibt es ja deutliche Hinweise dazu.
Genau, wir lassen diese Sicht auf das Völkerrecht einfach heute mal so stehen. Ich frage da auch nichts weiter nach. Und kommen mal zurück zu diesen Bodentruppen, über die wir noch reden wollten. Bodentruppen, die die USA da möglicherweise mobilisieren. Was könnte man denn mit denen tatsächlich ausrichten? Also absetzen und dann nach Teheran marschieren, das wird ja nicht gehen. Also welche Option hat man stattdessen?
Naja, jetzt sind ja kurzfristig etwa 10.000 amerikanische Soldaten aus Truppenteilen identifiziert worden, die geeignet sind dafür. Das ist in erster Linie die 82. Luftlandedivision, das ist aber auch die 3. Infanteriedivision, das sind Einheiten der Marines. Die sind also mobilisiert worden jetzt in kurzer Zeit und sind unterwegs oder befinden sich bereits in der Golfregion. Ich denke, aus den Äußerungen, die man aus Amerika hört, kann man 4 Optionen feststellen, die für Bodentruppen vorgesehen sein könnten. Das ist zum Ersten das Besetzen der Insel Chark, also dieser Ölplattform oder Ölverladeplattform des Irans, der einzige Tiefseehafen, der geeignet ist, große Öltanker zu beladen. Zweitens Einsätze, um das irgendwo versteckte angereicherte Uran zu finden. Drittens das iranische Nordufer der Straße Hormuz zu besetzen, um die Bedrohung von Land auf die Wasserstraße auszuschließen. Und viertens, aber das haben sie wohl auch bei dieser Planung von vornherein ausgeschlossen, das wäre eine große Invasion, so wie im Irak damals. Ist auch ganz gut so, dass sie es ausgeschlossen haben. Der Iran ist 5-mal so groß wie Deutschland, fast 3-mal so groß wie die Ukraine. Der Iran besteht, sieht man sehr schön, wenn man nach Afghanistan fliegt, aus Bergketten und aus Wüsten, gerade südlich von Teheran, große Wüsten. Also da bestünde ein ganz großes Risiko, dass die USA zu einem lang andauernden Krieg, der möglicherweise irgendwann mal nach Zerschlagen des iranischen Militärs in einen asymmetrischen Krieg gegen verschiedene Gruppierungen, Milizen, Terroristen geführt werden muss. Und das kann nicht im Interesse der USA sein und auch natürlich nicht im Interesse der Weltgemeinschaft insgesamt. Denn ein solcher lang andauernder Krieg würde die Folgen, die man jetzt bereits sieht, durch die Sperrung der Straße Hormuz, die öffnet sich ja nicht deshalb, das würde auf so lange Sicht ein Problem darstellen für die Weltgemeinschaft, dass es überhaupt nicht anzuraten ist, auch nur daran zu denken, eine große Invasion in dieses große Land durchzuführen.
Die Straße von Hormuz öffnet sich nicht einfach so. Wenn ich Donald Trump höre, der uns an seinen unermesslichen Weisheiten hat teilhaben lassen, der sagte, wenn die Amerikaner abziehen, und der nennt er ja einen Zeitraum von 2-3 Wochen, dann sei die Straße von Hormuz automatisch wieder offen. Was halten Sie davon?
Gut. Naja, sie ist ja eigentlich offen. Da ist ja niemand, der sie gesperrt hat tatsächlich. Aber die Bedrohung durch die Waffen an Land, durch die Waffen auf See, auch unter dem Wasserspiegel, die Bedrohung aus der Luft, die ist ja so groß, da fährt auch keiner durch, wenn er nicht vom Iran ausdrücklich auch die Erlaubnis hat, dann durchzufahren.
Aber wenn wir bei der Straße von Hormuz mal noch ein bisschen bleiben, also ich habe auch den Eindruck, dass manchem nicht so ganz klar ist, also wie groß der Aufwand wäre, diese Enge dann tatsächlich militärisch zu sichern. Sie hatten das ja schon mal angedeutet, auch in der vorigen Woche schon. Ich nehme als Beispiel die Frage von Christian Wichmann, das lese ich mal kurz vor. Zitat: Warum schafft es die US Navy nicht, respektive erweckt den Eindruck, dass sie es gar nicht erst versucht, diese Meerenge offen und befahrbar zu halten? Es ist mir klar, dass der beschränkte Raum gleichzeitig ein Vor- und auch ein Nachteil hier ist und durchfahrende Schiffe auch von der Küste aus gefährdet sind. Die USA hingegen verfügen über Drohnen und Schiffe, die das überwachen könnten und die Gefahr bekämpfen könnten bei Bedarf. Auch die umliegenden Staaten wie Kuwait, Bahrain, Katar, die Arabischen Emirate und der Oman haben ebenfalls eine Marine und wären entsprechend ebenfalls motiviert dafür zu sorgen, dass ihr Öl exportiert werden kann. Auch hier ist keine Reaktion, zumindest in unseren Medien, sichtbar. Als Piraten aus dem Sudan die Schifffahrt im Golf von Aden bedrohten, gab es in kürzester Zeit eine internationale Koalition inklusive einiger EU-Staaten und auch Deutschland, die dort patrouillierten und die Piraten aktiv bekämpften. Auch hier scheint es keine Ambition zu geben. Der internationalen Gemeinschaft hat man Angst und will man abwarten, was die USA machen. Zitat Ende.
Also die Piratenmission gegen die Piraten aus Somalia, das war 2009, meine ich. Das kann man nicht vergleichen mit der Situation jetzt. Das kann man am ehesten vergleichen mit der Abwehr der Bedrohung aus Jemen. Die Houthi-Rebellen haben ja im vergangenen Jahr mehrfach im Roten Meer die internationale Schifffahrt beschossen. Und da gab es eine Mission, die etwa dem einem Vergleich nahe kommt. Aber die Lage im Roten Meer, genauer gesagt in der Meerenge des Bab el-Mandeb, das ist nur auf den ersten Blick ähnlich wie in der Straße von Hormuz. Es gibt wesentlich politische, militärische und geografische Unterschiede. Die Straße von Hormuz ist viel schwieriger zu befahren. Die Fahrrinne ist zwar ähnlich breit, so 2 Seemeilen für jede Richtung. Das ist also ein Verkehrstrennungsgebiet. Es zwingt die Schifffahrt in die Fahrrinne. Zusätzlich kommt bei Hormuz dazu, dass es wie ein umgekehrtes U aussieht, so wie die Fahrrinne dort durch die Meerenge geführt ist. Die Schiffe fahren also erst nach Norden, drehen dann oben in der Straße von Hormuz auf Südkurs und fahren dann wieder zurück. Dazu kommt die Beschaffenheit der Nordküste, der Berge, der Inseln, die bis in die Nähe der Fahrrinne reichen. Jemen wird teilweise von der Miliz der Houthi kontrolliert, die ich gerade schon angesprochen habe. Die Miliz ist in keiner Weise mit dem iranischen Militär und vor allem mit dem iranischen militärisch bewaffneten Revolutionsgarden vergleichbar. Beide haben sich da über Jahre und Jahrzehnte auf dieses Szenario der Schließung und der Verteidigung der Straße von Hormuz eingestellt und dies auch militärisch intensiv vorbereitet. Politisch-wirtschaftlich hat die Schließung von Hormuz durch die 20% des Weltbedarfs an Öl und Gas transportiert wird, eine ungleich höhere Bedeutung. Und deshalb wird auch ein höheres Eskalationspotenzial zu erwarten sein. Die Golfstaaten sind existenziell auf offene Seewege angewiesen. Das kann zu einem Flächenbrand führen. Und das gibt es in dieser Form am Roten Meer nicht. Außerdem gibt es für das Rote Meer eine Umfahrungsmöglichkeit von Asien aus um das Kap der Guten Hoffnung, also die Südspitze Afrikas herum. Das sind mehr die politischen und wirtschaftlichen Unterschiede. Militärisch ist die Schifffahrt bei einer Schließung der Straße von Hormuz von Land, von See aus und auch aus der Luft bedroht. Von Land aus mit Antischiffraketen, mit großen Drohnen, aber auch aufgrund der kurzen Distanzen mit einfacheren Kurzstreckenraketen, wie zum Beispiel Panzerabwehrraketen. Von See aus mit kleinen Booten, von denen Minen gelegt werden können oder von denen aus Kurzstreckenraketen abgefeuert werden können. Ferngesteuerte Boote haben die Revolutionsgarden, die mit Sprengstoff beladen werden können. Ferngesteuerte kleine Unterseeboote mit Torpedos oder mit Unterwasserdrohnen. Und dazu gibt es in der gesamten Straße von Hormuz ein ausgeklügeltes, teilweise verlegbares Aufklärungs- und Feuerleitsystem, das am Nordufer und auf den Inseln eingerichtet ist. Also es ist schon eine ganz andere Situation, eine ganz andere militärische Bedrohung. Die größte Gefahr besteht für die Schifffahrt wohl durch Minen. Durch minenverseuchte Gewässer fährt kein Schiff, auch kaum ein Kriegsschiff im Mögen. Allein das Vorhandensein oder das vermutete Vorhandensein von Minen führt also zu einer de facto Sperrung. Räumen von Minen in einer solchen Meerenge unter Bedrohung von Drohnen oder Raketen, das wird keiner tun. Und dazu kommt, dass die Minensuche mit Hubschraubern kaum möglich ist. Eine schultergestützte Flugabwehrrakete reicht auf diese kurze Entfernung aus, um einen Hubschrauber abzuschießen und das Minenräumen zu verhindern. Und dazu kommt, und das habe ich jetzt auch erst gelernt, dass die US Navy seine über viele Jahrzehnte in Bahrain stationierten 4 Minensuchboote abgezogen hat, Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres. Sie haben stattdessen jetzt Küstenkampfschiff im Bahrain begonnen zu stationieren, die aber noch nie in einem Kampfeinsatz eingesetzt worden sind. Die verfügen zwar über moderne Technik, aber da gibt es deutliche Zurückhaltung, diese Schiffe zum ersten Mal in einem solchen intensiven Gefecht, und das wäre es dann auch, wenn man diese Straße öffnen wird. Also unterm Strich, die Lage ist militärisch multidimensional in der Straße von Hormuz, weder mit dem Bab el-Mandeb zu vergleichen und schon gar nicht mit dem Golf von Aden und den leicht bewaffneten Piraten. Hier geht es um einen hochgerüsteten, auf lange Zeit vorbereiteten Gegner, der ganz genau weiß, was er will und was er tun muss. Und von daher ist das Risiko in dieser Straße von Hormuz einfach so groß.
Und wenn man Donald Trump Glauben schenkt, dann wollen die USA sich um diese Option auch nicht wirklich kümmern. Ich will mal noch eine andere Option ansprechen, die Sie auch erwähnt hatten. Und dazu gibt es eine Mail von Jörg Östmann. Ich zitiere die kurz. Die USA aktivieren derzeit Bodentruppen für den Krieg am Golf. Aus meiner Sicht könnten sie planen, die Insel Khark zu besetzen und darüber den Export persischen Öls zu kontrollieren. Sie könnten dann die Befüllung der Tanker mit iranischem Öl von der freien Durchfahrt der Straße von Hormuz für alle Schiffe abhängig machen. Ist das schlüssig oder nicht? Zitat Ende.
Das ist, wie gesagt, eine Option, die man sicher jetzt vorbereitet hat. Aber man muss auch das zu Ende denken. Was machen denn die Amerikaner dann auf der Insel Chark? Sie sind Zielscheibe für Raketen- und für Drohnenangriffe aus dem Iran, die zwangsläufig folgen werden auf einen solchen Schritt. Und ich bin mir sicher, dass die amerikanische Öffentlichkeit diese Opfer, die dann verursacht werden unter den amerikanischen Soldaten, nicht mittragen will. Es gibt heute schon einen Prozentsatz von über 60% der Amerikaner, die sich kategorisch gegen diesen Krieg aussprechen. Amerika steht vor den Wahlen, den Zwischenwahlen im November, und ich denke nicht, dass das eine vernünftige Option ist, schon aus diesem Grund.
Okay, und bei allen Optionen, die Sie genannt hatten, hat man ja, und das haben Sie auch gerade schon angedeutet, die iranischen Streitkräfte längst nicht vernichtend geschlagen, schon gar nicht die Revolutionsgarden. Also Ärger muss man mit Gegenwehr rechnen, aber mögliche Angriffe auf US-Truppen, die möglicherweise die Insel Chark besetzen, das werden natürlich nicht die einzigen möglichen Reaktionen sein. Es gibt ja bestimmt auch eine ganze Menge andere. Mit welchen müsste man denn noch rechnen?
Mit einer weiteren Eskalation, die der Iran ja bereits angedroht hat, Angriffe auf die Öl- und Gasfelder der Golfstaaten beispielsweise, mit Angriffen auf kasachische Förderanlagen, die von amerikanischen Firmen dort betrieben werden, auch diese Drohung gibt es. Also bei all diesen Optionen besteht ein hohes Risiko eines sich ausweitenden Regionalkrieges, der weit über die engere Golfregion hinausgeht, mit all den Nebenwirkungen für die Welt insgesamt. Das iranische Regime steht ja mit dem Rücken an der Wand. Sie werden kein Risiko scheuen, um zu überleben. Und selbst wenn das militärische Potenzial, die Raketen und all das, was sie dort haben, vernichtet wäre, dann würde der Konflikt in einen asymmetrischen Krieg enden und über lange Zeit andauern. Es ist nicht gesagt, dass dann plötzlich jemand kapituliert von diesen doch sehr fanatischen Islamisten im Iran. Das wird nicht stattfinden, und von daher bin ich da außerordentlich skeptisch, was alle diese Optionen mit Bodentruppen angeht.
Wie sieht das mit anderen Zielen noch aus, möglichen Zielen? Stichwort Entsalzungsanlagen. Ich meine, wenn Ölanlagen getroffen werden, dann können die Staaten kein Öl liefern, können kein Geld verdienen, was auch immer. Aber wenn Entsalzungsanlagen getroffen werden, dann ist das doch schon mal noch eine ganz andere Dimension. Dann ist ja, sind ja große Teile der Zivilbevölkerung sofort betroffen.
Ja, das ist natürlich so. Entsalzungsanlagen sind überlebenswichtig für die Bevölkerungen dort am Golf. Wenn ich dran denke, ich war neulich in Katar. Katar ist mit über 60% von Entsalzungsanlagen abhängig. Bei Bahrain, glaube ich, ist es ebenso groß. Bei anderen liegt es so um 50%. Also, da wären Millionen von Menschen betroffen. Das würde eine Katastrophe hervorrufen. Die ganze Lebensweise der Golfstaaten, so wie sie heute da ist, wäre bedroht. Also, das wäre eine Katastrophe, eine regionale Katastrophe mit globalen Auswirkungen.
Der Iran hat gemeldet, dass eine seiner Entsalzungsanlagen getroffen wurde. Wissen Sie dazu Näheres?
Also es gibt in den sozialen Medien Hinweise darauf, da muss man vorsichtig sein, diese Meldungen sind sehr wahrscheinlich falsch. Der Iran führt ja einen durchaus erfolgreichen Informationskrieg in den sozialen Medien, und dort sehe ich auch den Ursprung für diese Meldungen. Es gibt aber keine Bestätigung für so einen Angriff. Beide Seiten, Trump, aber auch der Iran, wir hatten es gerade gesprochen, haben solche Angriffe als Eskalation ins Gespräch gebracht. Von Trump ist das nur dumm, finde ich jetzt persönlich, mit einem Kriegsverbrechen zu drohen, das unweigerlich dazu führen würde, dass der Iran zu Vergeltungsschlägen auf Entsalzungsanlagen der Golfstaaten greifen würde.
Und zum Schluss gefragt, Herr Bühler, also die Optionen, die die Amerikaner haben, haben ja teilweise eigentlich zur Bedingung, dass man in absehbarer Zeit Frieden schließt. Also wenn die Amerikaner nicht wollen, dass sie da ewig dort bleiben. Nehmen wir mal nur die Straße von Hormuz. Ne? Also vielleicht kann man erzwingen, dass sie wieder geöffnet wird, aber das würde ja doch nur so lange gut gehen, solange man dort bleibt. Zieht man wieder ab, dann kommen die Revolutionsgarden wieder, man steht dann wie am Anfang da. Zumindest wenn man keinen Frieden mit dem Iran schließt.
Also ich denke, einen Frieden wird es mit diesem iranischen Regime nicht geben. Selbst ein Waffenstillstand wird nur schwer zu verhandeln sein. Aber vielleicht ist es ja möglich. Oman, Pakistan, die Türkei haben sich ja angeboten als Vermittler. Vielleicht schafft es ja auch Vizepräsident Vance, dem Trump in diesen Tagen die Aufgabe der Verhandlungen übertragen hat. Gestern sprach der Präsident davon, dass die Amerikaner in 2 bis 3 Wochen abziehen würden. Gut, das kann sich in den nächsten Stunden wieder ändern. Aber ich glaube, dass das die schnellste Lösung wäre, wenn Trump auf seine Art Sieg erklären würde, was bedeutet, dass der Großteil der Raketen zerstört ist, dass das Nuklearprogramm nicht mehr stattfinden kann, das militärische Nuklearprogramm, und wenn Trump dann seine Angriffe einstellt. Warten wir mal ab, was am heutigen Mittwochabend zu hören ist aus Washington. Das Weiße Haus hat ja eine wichtige Erklärung Trumps zum Irankrieg angekündigt. Es wäre auch im Interesse Trumps und seiner Leute, von den Wahlen habe ich gesprochen, aber auch der USA insgesamt und der Welt insgesamt, wenn dieser Krieg so schnell wie möglich beendet ist. Aber dann wird sich eine Phase des eingefrorenen Konflikts anschließen, sodass ich denke, dass uns dieser Konflikt weiter erhalten bleibt, aber hoffentlich dann auch mit einer offenen Straße von Hormuz.
Vielleicht kommt ja auch Herr Witkoff als Vermittler in Frage. Der schließt bestimmt schnell Frieden. Das nur als kleine Scherze am Ende. So, und damit hätten wir es, denke ich, kurz vor Schluss dieser Folge wieder eine kleine Empfehlung.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und ich mache einmal die Woche auch einen Podcast. Amerika, wir müssen reden, heißt er. Zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jeffa Bourguignon. Und darin sprechen wir über all das, was da in den USA gerade passiert. Wie sich die Präsidentschaft von Donald Trump auswirkt. Im Land selbst, aber natürlich auch auf uns in Europa. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann abonniert uns doch gerne. Amerika, wir müssen reden, findet ihr zum Beispiel in der neuen ARD Sounds App.
Dies also unsere kleine Empfehlung für heute. Und schon sind wir durch für diesen Tag und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen oder Anmerkungen bitte einfach schreiben an general@mdraktuell.de oder wenn Sie lieber reden als schreiben, dann nutzen Sie unseren AB unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns nächste Woche wieder und zwar am 8. April, glaube ich, so zumindest die Planung, auch am Mittwoch. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.